Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Wenn man den Begriff Harfenist in eine Suchmaschine eingibt, dann landet man sofort bei dem Franzosen Xavier Demestre. Und es dauert lange, bis nach ihm mal ein anderer Kollegenname erscheint. Xavier Demestre ist der Weltstar der Harfe. Durch Corona sind derzeit all seine Konzerte und die damit verbundenen Reisen abgesagt. Und deshalb erreichen wir ihn per Internet zu Hause in Monaco. Schönen guten Morgen, Herr Demestre.
Guten Morgen.
Wie weit haben Sie es gerade bis zum Meer?
Oh, ich würde sagen, vielleicht 100 Meter, aber ich sehe es ganz toll von zu Hause und es ist ein sehr schöner Anblick, was ich besonders geschätzt habe in den letzten Wochen, wo man sehr wenig raus konnte, dass man zumindest aufs Meer schauen konnte und es ist immer eine andere Landschaft, die man bewundern kann.
Neben der Harfe lieben Sie, habe ich gelesen, alle möglichen Arten von Wassersport. Konnten Sie denn in diesem Jahr schon mal wieder surfen?
Jetzt, ja. Gestern habe ich zum ersten Mal gesurft, weil es ein bisschen gelockert in Frankreich, die Ausgangssperre, und man darf wieder aufs Wasser, was mich natürlich besonders freut. Und man sieht auch, alle Leute rundherum sind jetzt mit deutlich besserer Laune. Unser Leben ist schon sehr mit dem Meer verbunden.
Wellenreiten, Windsurfen, Kitesurfen, was genau machen Sie?
Also Kitesurfen möchte ich gerne anfangen, also Windsurfen auf jeden Fall, Kajak, Rudern, Tauchen. Aber ich möchte noch neue Sachen ausprobieren.
Alle Konzerte, alle Reisen mussten wegen Corona abgesagt werden. Der Harfenist Xavier Demestre ist, wie so viele Musikerinnen und Musiker, von heute auf morgen ohne Auftrittsmöglichkeiten. Ich bin mit ihm in Monaco verbunden, wo er lebt. Herr Demestre, wo hätten Sie denn in diesen Wochen überall auftreten wollen und sollen?
Oh, die Liste ist so lang. Also allein diesen Monat, im Mai, hätte ich in Russland anfangen sollen mit einem Festival in Moskau. Und dann wäre ich jetzt in Japan für 3 Konzerte in Tokio und dann anschließend in Korea. Und im Juni dann wieder in der Schweiz, in Deutschland. Aber jetzt wissen wir überhaupt nicht, was passiert, wie Sie es erwähnt haben. Das ist uns wirklich ganz plötzlich erwischt. Sie müssen sich vorstellen, wir wissen als Musiker nur mal so 2 Jahre im Voraus, was wir machen, wo wir auftreten, wie wir reisen. Und plötzlich ist es wirklich eine absolute Unsicherheit. Und wir wissen nicht, wann wieder Konzerte stattfinden werden, ob wir reisen können, ob wir eine Quarantäne unterliegen müssen. Und natürlich ist es für internationale Solisten besonders heikel.
Haben Sie denn da künftig andere Kriterien, was jetzt die Länderauswahl angeht, aber zum Beispiel auch die Gagen, also wenn Sie vielleicht weniger Auftritte haben, dass Sie sich dann vor allen Dingen auf die besser bezahlten konzentrieren?
Naja, im Moment, wie gesagt, wissen wir überhaupt nicht, wann wir wieder auftreten können. Natürlich versuchen die Veranstalter, die Konzerte zu verschieben. Teilweise, es geht nicht immer, weil die Planung war schon abgeschlossen für die nächsten 2 Jahre. Also, dass man versucht, dazwischen noch vielleicht Konzerte zu verschieben oder auf 22 unterzubringen. Es wird anders. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich weniger leicht reisen. Es ist mir sehr oft passiert in den letzten Jahren, dass ich nur für 1 oder 2 Konzerte nach Asien geflogen bin. Und das wird wahrscheinlich schwieriger und man wird wahrscheinlich ein bisschen rationaler planen müssen, die Konzerte kombinieren. Und wir hoffen, dass die Einreisebestimmungen nicht zu streng werden. Aber für die nächsten Monate ist es noch nicht absehbar.
Es ist vielleicht als Solokünstler noch ein bisschen einfacher, das zu planen, als wenn Sie jetzt im Orchester wären, wo man ja für sehr, sehr viele Menschen das organisieren muss. Aber zum Beispiel jetzt beim Schleswig-Holstein-Musikfestival Anfang Juli waren Sie engagiert für ein neues Programm zusammen mit Rolando Villazón, der ja nun wiederum einen ganz eigenen vollen Kalender hat. Das ist wahrscheinlich dann wirklich auch sehr schwer neu zu koordinieren.
Ja, wir hatten ganz viele Konzerte. Wir sind fast fertig mit unseren Aufnahmen. Das hat uns auch erwischt, aber das soll jetzt in den nächsten Wochen passieren. Und dann hatten wir ganz schöne Konzerte überall auf der Welt. Und das ist jetzt eine richtige Herausforderung für alle, unsere Terminkalender abzustimmen und das neu zu organisieren. Aber wir haben gute Hoffnung, dass es klappt.
Sie waren ja sowas wie ein vielreisender Jetsetter, also mit 85 bis 90 Konzerten im Jahr. Jetzt diese ganz neue Situation, der Lockdown. Die meisten von uns waren in diesen Wochen viel zu Hause, allein oder mit der Familie. Haben Sie dem auch was Schönes abgewinnen können?
Ich muss zugeben, als es angefangen hat, war ich so intensiv unterwegs in den letzten Monaten, sogar Jahre, dass es fast wie eine Erleichterung auftrat. Weil plötzlich musste ich nicht jeden Tag einen Koffer packen, für jeden zweiten Tag im Flugzeug springen. Und plötzlich war ein bisschen Zeit da für meine Familie, Zeit ein bisschen zu Hause, neue Sachen anzufangen, wie kochen, ein bisschen draußen auf der Terrasse was zu unternehmen. Wenn man nicht zu viel nachgedacht hat, was danach passiert, dann ging es mir gut. Also es war wirklich so ups and down. Also wenn ich es geschafft habe, mich abzuschalten, war das nicht so schlimm. Aber sobald man ein bisschen gehört hat auch von den Nachrichten, was jetzt auf uns zukommt, dann habe ich, glaube ich, wie alle, habe ich auch ein bisschen Panikattacken bekommen. Oder Leute, die angestellt sind oder eine Festanstellung haben, haben, glaube ich, dann einen Vorteil gehabt. Alle, die freischaffend sind, haben sich natürlich noch mehr Sorgen gemacht. Wahrscheinlich hat jeder für sich ein bisschen gesorgt für ein paar Monate, aber man hat nicht gedacht, dass es für 6 Monate kein Einkommen mehr gibt, dass man nicht mehr spielen kann. Und man sieht auch, alles nimmt wieder seinen Gang, außer Konzerte und wahrscheinlich auch Kreuzfahrten oder die Tourismusbranche ist auch hart getroffen.
Und trotzdem müssen Sie ohne so ein konkretes Ziel in Form bleiben, also jeden Tag spielen. Ist das jetzt leichter, weil Sie viel Zeit haben und Freiraum, oder kostet Sie das auch viel Kraft, sich überhaupt zu motivieren?
Wenn man so viel gespielt hat und so in Form ist, dann verliert man auch seine Form nicht so schnell. Ne? Ich genieße das auch sogar. Also jeden Tag 2 Stunden zu üben ist für uns, glaube ich, wirklich eine schöne Art, auf sich zurückzukehren. Und das mag ich ganz gerne. Das Problem war mehr, dass man überhaupt kein Ziel mehr hat. Ich meine, wir bereiten uns immer auf einen Auftritt, auf eine Aufnahme. Und jetzt sind alle Engagements hintereinander ausgefallen. Und man musste die Motivation woanders finden. Ich habe sehr viel nach neuen Ideen gesucht, neue Stücke, die ich einstudieren kann. Aber die ersten Wochen muss ich zugeben, dass ich wirklich so in einem Motivationsmangel und ein bisschen ratlos zu Hause war und mit sehr wenig Lust dabei. Es geht schon deutlich besser.
Neue Ideen haben Sie angesprochen. Das ist ja wichtig, denn für die Harfe ist das Repertoire ja ziemlich bescheiden. Deshalb arrangieren Sie sehr viel, spielen Stücke auf der Harfe, die für ganz andere Instrumente komponiert worden sind. Was sind das für neue Ideen?
Die Harfe ist ein sehr populäres Instrument. Ich glaube, wenn Leute damit in Kontakt kommen, sind sie sofort begeistert. Aber wir haben kein Repertoire von berühmten Komponisten wie Beethoven, Brahms oder Mozart. Und deswegen muss ich immer innovativ bleiben, neue Ideen von Stücken, die original für Klavier oder Gitarre oder Orchester komponiert wurden, dann für die Harfe arrangieren oder auch Kombinationen. Mein letztes Album war mit der Kastagnettenlegende Lucero Tenar und da haben wir spanisches Repertoire aufgenommen. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes und spannendes Projekt, was wirklich sehr viel Erfolg bekommen hat überall auf der Welt. Natürlich hätte ich auch gerne Harfenkonzerte von Beethoven oder von Tschaikowski, das ist ganz klar. Aber innovativ zu bleiben, neue Projekte entwickeln zu können, das liegt mir auch und das finde ich auch sogar sehr spannend.
Wir hören gleich einen Tanz von Enrique Granados aus den Walzes Poeticos, eigentlich für Klavier komponiert. Wie überträgt man sowas auf die Harfe, die weißen und die schwarzen Tasten?
Wenn Sie eine Harfenpartitur anschauen, dann sind sie genauso wie Klaviernoten. Wir haben auch 2 Systeme, einen für die rechte, einen für die linke Hand. Und ich kann sehr viel Klavierliteratur 1:1 auf der Harfe übertragen. Ich muss immer schauen, dass es auch einen Sinn macht und dass es wirklich für die Musik was bringt. Es ist fast schwierige Gitarrenmusik zu arrangieren, weil die Harfe wirklich polyphonisch ist, wie ein Klavier. Natürlich ist es begrenzter, wir können weniger chromatische Läufe machen oder schnelle Wiederholungen von Akkorde zum Beispiel sind sehr schwer realisierbar. Aber Klaviernoten sind am leichtesten zu arrangieren.
Thank you.
vom Album Aranjuez, Concertos und Dances for Harp. Xavier de Maistre hat sich diesen Tanz von Enrique Granados auf die Harfe geholt. Und dieses Album hat wohl viel mit einem ihrer großen Vorbilder zu tun.
Ja, Nicanor Zabaleta war der große Star der Harfe im 20. Jahrhundert und er stammte aus dem Baskenland und hat sehr viel spanisches Repertoire für die Harfe arrangiert. Und als Kind habe ich alle seine Aufnahmen natürlich angehört und er war ein bisschen mein Vorbild, weil er durch die ganze Welt gereist ist und die Harfe wirklich populärer gemacht hat.
Haben Sie ihn noch persönlich erlebt?
Ja, bei einem großen Wettbewerb in Israel. Es war die Zeit, wo ich noch Politikwissenschaft nebenbei studiert habe und noch nicht so ganz sicher war, ob ich professioneller Musiker werde. Und dann ist er zu mir gekommen und hat mir gesagt, große Anwälte gibt es Tausende auf der Welt, aber ein Harfenist wie Sie gibt es nur einmal. Und das hat mich sehr ermutigt und noch mehr Motivation gegeben.
Gehen wir mal ganz zurück. Sie sind in Toulon aufgewachsen, Jahrgang 1973 und haben mit 9 Jahren angefangen, Harfe zu spielen. Wie kam das? Warum ausgerechnet dieses Instrument?
Meine Eltern haben mich in die Musikschule geschickt und ich habe die Harfenlehrerin kennengelernt, zufällig. Und ich war von ihr so begeistert, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt das Instrument anfangen, weil sie unterrichtet. Und es war die Harfe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, am Anfang für kleine Kinder ein besonderes Verhältnis mit dem Lehrer zu entwickeln. Es ist nicht leicht, so jeden Tag 20, 30 Minuten zu üben, wenn man 9 oder 10 Jahre alt ist. Und es war bei mir, glaube ich, ausschlaggebend. Die Basilia, meine Lehrerin, hat immer eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich wäre nie Musiker geworden, wenn unsere Wege sich nicht gekreuzt hätten.
Aber haben andere Jugendliche Sie dafür aufgezogen, sich lustig gemacht? Also als Junge in den 80er Jahren Harfe.
Ja, es war viel Neugier. Ich wollte auch kein Klavier oder keine Geige spielen, weil es für mich ein bisschen zu gewöhnlich war. Und ich habe immer diese Außenseiterrolle gerne übernommen.
Naja.
Ich muss aber auch sagen, dass sobald man mich auf der Bühne gesehen hat oder wenn ich gespielt habe, hat sich die Frage erledigt. Es sieht wirklich sehr natürlich aus. Es ist mehr dieses Klischee, was man hat. Aber die Harfe hat kein Geschlecht. Die großen Harfenisten im 19. Jahrhundert waren auch Männer. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Harfe aus dieser Ecke rausnimmt. Weil wenn man an der Harfe als Saloninstrument denkt oder von einer schönen Frau mit langem Kleid gespielt wird, dann wird die Harfe auch begrenzt und man nimmt sie auch weniger ernst. Und ich glaube, ich habe es mir wahrscheinlich ein bisschen leichter getan, als sportlicher Mann die Harfe aus dieser Ecke rauszuholen.
Sportlicher Mann, der gerudert ist in der französischen Jugendnationalmannschaft.
Ja, ich bin fast jeden Tag gerudert. Meine Hände sahen nicht so besonders gut aus damals, weil das müssen Sie sich vorstellen, beim Rudern hat man diese ganzen Innenseite der Hände, es ist voll mit Blasen und Hornhaut und dann an der Spitze hatte ich das noch von der Harfe. Also ich hatte richtige Arbeiterhände.
Talent mit Blick auf das Harfespielen, was heißt das eigentlich? Was braucht man, um gut Harfe spielen zu können?
Man braucht eine sehr gute Koordination, weil man benutzt natürlich die 2 Hände, aber auch seine Füße. Die Harfe hat 47 Saiten, aber auch 7 Pedalen. Und mit den Pedalen macht man alle Tonarten wechseln, die bestimmen auch die Töne. Das heißt, wenn Sie einmal eine falsche Pedale treten, dann kommen Sie total aus der Tonart raus und es stimmt dann überhaupt. Sie können dann die richtige Saiten greifen, aber es klingt total daneben. Sie brauchen auch große Geschwindigkeit, also die Virtuosität kommt von dieser Geschwindigkeit und ziemlich viel Kraft, weil Sie müssen sich vorstellen, diese 47 Saiten haben eine Spannung von ungefähr 2 Tonnen. Sie sind sehr hart gespannt und am Anfang muss man noch ziemlich viel Kraft entwickeln.
Und man braucht ein großes Auto oder einen Anhänger zum Verreisen.
Absolut, das ist die Voraussetzung. Wenn die Eltern dann mitkriegen, dass ihr Kind Harfe lernen will, dann muss man auch ein neues Auto anschaffen. Und das heißt auch, wenn man dann im Urlaub fährt, immer die Harfe mitnehmen. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie das alles mitgemacht haben.
Also die haben das einerseits unterstützt, aber andererseits gab es ja wohl auch Druck, etwas Richtiges zu lernen. Oder warum haben sie angefangen, Politik zu studieren und sogar an einer Pariser Elite-Universität und der London School of Economics?
Ich stamme aus einer sehr konservativen Familie und es gab noch nie einen Musiker. Und deswegen hatten sie natürlich ein wenig Angst. Man muss sich auch vorstellen, als Harfenist gibt es sehr wenig Möglichkeiten, sein Leben ordentlich zu verdienen. Es ist meistens nur eine Stelle pro Orchester. Das heißt, dass man im Jahr meistens nur ein oder zwei Probespiele europaweit mitmachen kann. Und ich war auch sehr begabt in der Schule und alle Lehrer haben gemeint, was für eine Verschwendung, der könnte die beste Universität machen und er soll jetzt Musiker werden. Dann habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich das auch mit, weil es mich auch sehr interessiert hat. Ich bin politisch und wirtschaftlich sehr interessiert, ich lese heutzutage immer noch 2-3 Zeitungen jeden Tag und dieses Studium hat mich auch sehr interessiert. Ich muss auch sagen, dass ich mein ganzes Gymnasium per Fernstudium gemacht habe. Das heißt, ich hatte ein bisschen diese Sehnsucht nach dem Studienleben, weil ich noch nie an einer Uni war. Und das habe ich da quasi in Paris nachgeholt habe und dann in London. Aber es wurde mir ziemlich schnell klar, dass es nicht mein Leben erfüllen konnte. Und
ja, wie fühlte sich das an, dieser Konflikt zu merken, ohne die Harfe geht's nicht?
Ja, ich bin jeden Tag in London, stehe parterre, im Covent Garden, in der Oper oder im Konzert gegangen und ich habe wirklich gemerkt, dass ich ohne Musik nicht leben kann und das ist auch etwas, was mich erfüllt. Dann haben meine Eltern gesagt, okay, du kannst es probieren, aber solange du keine Stelle hast, dann musst du weiter mit dem normalen Studium. Zum Glück habe ich dann ganz schnell meine erste Stelle beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks bekommen mit 22 und dann habe ich sofort mit Politikwissenschaft aufgehört.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Der Harfenist Xavier de Maistre hat uns schon von seinem Umweg übers Politikstudium ins Orchester erzählt. Mit 22 hat er eine Stelle als Solo-Harfenist beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks bekommen, unter Lorin Mazel. Danach war er 10 Jahre bei den Wiener Philharmonikern. Herr de Maistre, warum hat Sie das Spielen im Orchester aber nicht ausgefüllt?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, als Harfenist verbringt man 90% der Zeit beim Warten. Also man muss ständig auf diesen Einsatz warten und die Rolle der Harfe im Orchester ist schon sehr begrenzt. Ich bin kein geduldiger Mensch und schnell wurde mir klar, dass ich das nicht 40 Jahre lang machen wollte. Es war mein großes Ziel natürlich, weil meine Lehrerin mir immer gesagt hatte, dass man als Harfenist kein Solist werden kann und dass das Beste, was man erreichen kann, war im großen Orchester zu spielen. So waren eigentlich die Wiener Philharmoniker mein Traum. Aber ich glaube, ich wäre dann nicht glücklich gewesen, wenn ich dann im Orchester geblieben wäre.
Wir haben schon über das begrenzte Repertoire ein bisschen geredet. Selbst Mozart hat nur ein einziges Werk für die Harfe geschrieben und nicht mal für sie allein, sondern für Harfe und Flöte. Das Instrument war ja früher auch anders, als Sie es jetzt beschrieben haben, sehr begrenzt, ne? Was den Tonumfang angeht.
Absolut. Wenn man an Harfe denkt, denkt man immer an ein uralten Instrument.
Antike.
Was von den Griechen oder von den Ägyptern gespielt wurde. Aber die Konzertharfe, wie wir sie jetzt kennen, wurde eigentlich am Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt. Mit diesem Pedalsystem. Und Sie müssen sich auch vorstellen, im 18. Jahrhundert waren die Saiten noch sehr unzuverlässig. Die sind auf Naturdarm und sind sehr oft gerissen. Sie waren sehr schwer zu stimmen und die Harfe konnte sich auch nicht gegen ein Orchester durchsetzen. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Grund, warum die Komponisten sich nicht so viel für die Harfe damals interessiert haben.
Das heißt, hier gibt es auch gar nicht so einen Hype um alte Instrumente, wie jetzt zum Beispiel bei Geigen und Celli?
Nein, das hat doch der Vorteil, dass die Harfen nicht so teuer sind wie ein Stradivari. Und ich spiele nur auf modernen Instrumenten. Und es ist ein bisschen wie beim Klavier. Also die Harfen verlieren ein bisschen an Strahl und Präsenz mit der Zeit. Und deswegen spielt man eigentlich eher auf Harfen, die nicht älter sind als 20 Jahre.
Und ich habe gelesen, es gibt auch nur ganz wenige Harfenbauer überhaupt weltweit.
Ja, heutzutage gibt es nur 5 Harfenbauer, wobei 2 wirklich den Markt beherrschen. Und es gibt keine großen Änderungen oder Erneuerungen in den letzten Jahren, vielleicht mehr an den Saiten. Man versucht synthetische Saiten zu entwickeln, die weniger reißen und die noch ein bisschen mehr Strahl haben. Aber die größten Harfenbauer sind in Chicago, in Frankreich, in der Bretagne und in Norditalien.
Als Sie angekündigt haben, Ihre Stelle bei den Wiener Philharmonikern zu kündigen und sich als Solist zu etablieren, hat man versucht, Sie davon abzuhalten? Hat man Sie gewarnt?
Ja, viele Leute haben mich davon abgeraten und meinten, dass es vielleicht das Repertoire nicht reichen würde und dass ich vielleicht nach ein paar Jahren mich nicht verwirklichen könnte. Und ich muss auch zugeben, dass die Karriere, die ich jetzt führe, alles übertroffen hat, was ich mir erträumt habe. Ich spiele jetzt in denselben Sälen und mit demselben Dirigenten, wie ich früher im Orchester bei den Wiener Philharmoniker gespielt habe. Und was auch sehr schön ist, ist, dass ich die Harfe wirklich nach vorne bringen konnte und dass es für alle Harfenisten jetzt mehr Möglichkeiten gibt, Kammermusikkonzerte oder Solokonzerte zu spielen. Und ich glaube, dass die Harfe jetzt viel mehr als Soloinstrument akzeptiert wird.
Und Sie investieren eben sehr viel Energie in die Adaption von Werken, die für andere Instrumente geschrieben worden sind. Haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Hören wir noch einen Ausschnitt aus einem Mozart-Arrangement. So beginnt Mozarts Klaviersonate, Köchelverzeichnis 454. Xavier de Maistre hat sie für seine Harfe arrangiert. Hier hat das wohl richtig gut funktioniert. Gab es denn auch, Herr de Maistre, Übertragungsversuche, bei denen Sie gemerkt haben, nee, das geht einfach gar nicht?
Ja, ganz wieder. Ich habe es mit zum Beispiel Beethoven so eine Zeit lang probiert. Also es ging bei manchen Sätzen ganz gut, aber dann habe ich gemerkt, dass man das Klavier vermisst oder dass man manche Teile wirklich nicht gut auf die Harfe übertragen kann. Und da bin ich wirklich sehr kritisch, selbstkritisch, weil man kann Spaß daran haben, diese Werke zu spielen, aber wenn es musikalisch nicht für mich nicht vertretbar ist, dann verzichte ich drauf.
Sie haben ja auch immer wieder zeitgenössische Komponistinnen gebeten, neue Musik für Sie zu schreiben. Wie ist da die Resonanz?
Ich glaube, es ist meine Aufgabe, jetzt, wo ich diesen Ruhm erreicht habe, dass die bedeutenden Komponisten zu ermutigen, für die Harfe zu schreiben. Ich glaube, sehr viele Komponisten haben ein bisschen Angst davor, weil die Harfe sehr komplex ist. Die wissen auch nicht, was da alles möglich ist. Und zum Beispiel die finnische Komponistin Kaija Saarijärvi hat mir vor 2 Jahren ein Harfenkonzert gewidmet, was ich dann mit, ich glaube, 12 oder 14 verschiedenen Orchester gespielt habe. Und es ist eine ganz andere Farbe und das ist wirklich sehr spannend, immer neue Facetten des Instruments zu entdecken und zu präsentieren. Ich habe wirklich schöne Pläne mit Komponisten, die ich immer bewundert habe und ich freue mich sehr, dass Sie sich jetzt für die Harfe interessieren.
Der Harfenist Xavier de Maistre ist uns in dieser Stunde aus Monaco zugeschaltet. Wen oder was hatten Ihre Eltern im Sinn, als Sie sich für den Namen Xavier entschieden haben?
Ja, es ist ein Name in der Familie ist seit meinem Vorfahren, der Schriftsteller Xavier de Maistre, Anfang des 19. Jahrhunderts. Es waren zwei Brüder, Joseph und Xavier de Maistre. Es war damals eine ziemlich bekannte Familie im Piemont Savoyen. Und meine Mutter war ein Fan von seinen Büchern und deswegen hat sie sich für diese Vorname entschieden.
Und dieser Xavier ist in diesen Corona-Wochen gerade wieder ausgegraben worden. Sein Buch Reise um mein Zimmer, 1790 geschrieben, während 42 Tagen Hausarrest. Was genau war das für ein Mann? Warum war er unter Hausarrest?
Er hatte duelliert, was natürlich verboten war, und dann musste er 42 Tage unter Arrest bei sich zu Hause bleiben. Und er hat immer sehr schön geschrieben, sein Stil wurde immer sehr gelobt. Und er hat sich dann vorgenommen, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben, was ihm dann einfällt. Er gilt in Frankreich als Vorreiter von Marcel Proust, weil alle Gegenstände in seinem Zimmer dann Erinnerungen geweckt haben. Und natürlich ist der Titel fantastisch und in diese Corona-Zeiten sind sehr viele von uns dann hier in unserem Zimmer dann auch gereist. Und ich glaube, das Buch war in Deutschland vergriffen. Und er hat ein paar andere Bücher geschrieben. Sein Stil ist leicht, ein bisschen preziös. Sein Bruder Joseph war ein politischer Denker. Er hat gegen die Revolution geschrieben. Er war extrem konservativ, ist auch eigentlich bekannter als Xavier, sehr, sehr schön geschrieben, also vom Stil. Sein Denken ist aber heutzutage immer mehr in Kritik gekommen.
Waren Sie glücklich mit dem Namen Xavier?
Man, ich glaube, am Anfang hätte ich lieber etwas Gewöhnliches, also etwas Gängliches gehabt als Kind. Mittlerweile habe ich mich damit angefreundet.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt in Ihrem Leben kommen, nämlich auf Xavier de Maistre als Lehrer. Seit 2001 haben Sie eine Professur in Hamburg, waren Dozent in New York, in London, in Tokio. Was ist Ihnen beim Unterrichten besonders wichtig?
Ich glaube, es ist wirklich eine sehr wichtige Aufgabe, weiterzubekommen, was man selber gelernt hat und auch jungen Musikern zu helfen, ihr Potenzial zu verwirklichen und sich auszudrücken. Für mich ist es immer wichtig, dass der Klang im Vordergrund steht, viel mehr als die Virtuosität, weil die Virtuosität ist für mich leer, wenn sie nicht im Dienst der Musik ist. Und was mir auch wichtig ist, dass meine Studenten nicht versuchen nachzumachen, wie ich spiele, sondern ihren eigenen Weg auch suchen. Und es ist wirklich sehr faszinierend, junge Menschen dabei zu helfen, ihre musikalische Persönlichkeit zu entwickeln.
Ist so ein Studium immer 1:1? Ein Student mit Ihnen, eine Studentin, und läuft das jetzt online weiter?
Also meistens ist es 1:1, aber die können auch beim Unterricht zuhören. Das heißt, ich bin sehr oft sind zwei, drei andere Studenten, die zuhören, weil sie auch dasselbe Stück spielen oder auch die Ratschläge gerne mitnehmen. Im Moment, ja, findet der Unterricht online statt, aber nur 1:1. Es funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Natürlich ist es besser präsentiell, wenn man auch zeigen kann und der Klang ist nicht immer optimal, wenn man dann über seinen Computer hört. Aber ich konnte wirklich den Studenten weiterhelfen und sie haben wirklich tolle Fortschritte gemacht. Manchmal war die Internetverbindung nicht so hervorragend, wie zum Beispiel, ich habe eine Studentin aus der Ukraine. Und das war dann richtig, richtig schwer. Aber manchmal weiß ich schon nur beim Zuschauen, wenn ich auf die Hände schaue, weiß ich schon, wie es klingen wird. Und deswegen kann ich manchmal unterrichten, fast ohne zuhören.
Weil Sie gerade noch mal die Hände ansprechen, Harfe spielt man ja nur mit jeweils vier Fingern.
Ja, genau.
Was ist mit dem
Weil der
Kleinen?
kleine Finger zu kurz ist, deswegen spielt man nur mit den ersten vier.
Naja, Sie unterrichten auf Deutsch, auf Englisch, inzwischen auch auf Japanisch?
Nein, also ich kann ein paar Sachen sagen wir auf Japanisch, aber meine japanische Studentin spricht sehr gut Französisch. Also wir bleiben beim Französisch.
Was beobachten Sie denn an Menschen, die sich gerade für dieses Instrument interessieren? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Ich glaube, dass viele von denen so Einzelgänger sind. Also die Harfe ist kein Gruppeninstrument. Auch wenn man im Orchester spielt, bleibt man ein Exot. Und das, ich glaube, ist sehr viel, die Harfenisten eher Individualist sind. Und manchmal vielleicht ein bisschen verträumt oder sich sehr gerne in ihrer eigenen Welt bleiben.
Und diese Klangwelt, können Sie die beschreiben, an was für einem Klangideal Sie arbeiten?
Ich versuche mit meiner Harfe alle Klangfarben des Orchesters wiederzugeben. Die Harfe hat wirklich eine sehr breite Klangpalette, die sehr wenig Leute ahnen, und ich glaube, es ist wirklich mein Ziel, wie ein Soprano zu singen, eine richtige Legato-Linie zu gestalten oder manchmal den vollen, üppigen Klang von einem Streicherorchester auch wiederzugeben. Und die Harfe ist eines der wenigen Instrumente, wo man den Klang eigentlich wirklich direkt gestalten kann. Es gibt keinen Bogen, es gibt keine Tasten. Man hat wirklich den direkten Kontakt mit den Saiten und man gestaltet wortwörtlich den Klang.
Xavier de Maistre, wenn es denn irgendwann wieder losgeht mit Live-Konzerten vor Publikum, worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich glaube, ich werde die nächsten Konzerte wirklich noch viel mehr genießen, weil in den nächsten Jahren war ich vielleicht in eine Art Routine gekommen und man war ein bisschen gehetzt manchmal von einer Stadt zur nächsten und man hatte so wenig Zeit für sich, dass ich vielleicht weniger geschätzt habe. Ich glaube, wenn ich wieder auf die Bühne darf, dann freue ich mich auf das Kontakt mit dem Publikum, auf diese gemeinsamen Atmen. Das fehlt mir im Moment extrem.
Wo würden Sie am allerliebsten bald spielen oder überhaupt einmal spielen?
Ich glaube, ich habe schon überall gespielt, wo ich geträumt habe. Also jedes Land hat ein anderes Publikum und es ist immer unterschiedlich. Manche sind sehr begeisterungsfähig und sind auch reagieren. Sehr viele andere, wie zum Beispiel das japanische Publikum, ist sehr ruhig, aber extremst aufmerksam. Und man merkt am Ende, wie sie es alles mitgenommen haben. Ich freue mich wirklich auf alle diese Konzertsäle, die neu auch gebaut wurden mit seiner tollen Akustik, weil die Akustik der Konzertsäle genauso wichtig ist für mich wie das Instrument, auf dem ich spiele.
Möge es bald wieder losgehen, Xavier de Maistre, mit Live-Konzerten vor Publikum. Wir drücken Ihnen dafür die Daumen und wir wollen das natürlich auch selbst wieder haben, das normale Konzertleben. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag in Monaco.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.